Wir beginnen unsere Veranstaltung mit einem kurzen Filmbeitrag. Ein Filmbeitrag, in dem die heutigen Leitungen aus Einrichtungen zu Wort kommen, die für den Bericht untersucht worden sind. Im Anschluss daran spricht Dr. Rolf Schmachtenberg zu uns. Er ist Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Sie wissen, dass die Stiftung Anerkennung und Hilfe errichtet wurde von Bund, Ländern und den beiden großen Kirchen, katholische und evangelische Kirche. Träger der Stiftung ist das BMAS, das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Dr. Rolf Schmachtenberg war bei den langwierigen Verhandlungen zur Errichtung der Stiftung bereits beteiligt und hat einen maßgeblichen Anteil daran, dass es diese Stiftung gibt. Wir freuen uns also sehr, dass er heute als Vertreter der gesamten Stiftung das Grußwort sprechen wird.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frau Mark, sehr geehrter Herr Professor Fangerau, im Namen aller Richter der Stiftung Anerkennung und Hilfe heiße ich Sie herzlich willkommen in dieser digitalen Veranstaltung zur Anerkennung durch wissenschaftliche Aufarbeitung. Herr Bundesminister Hubertus Heil hat mich heute Morgen nochmal ausdrücklich gebeten, als ich ihn über die Veranstaltung informierte, Sie herzlich zu grüßen und Ihnen zu überbringen, dass uns dieses Thema wirklich wichtig ist. Ich freue mich, dass diese Veranstaltung mit Blick auf die vielen Anmeldungen auf großes Interesse stößt. Das hat sie auch verdient. Schön, dass Sie dabei sind. Hier mag ja sogar das digitale Format helfen. Mühsame und zeitaufwendige An- und Abreisen bleiben zumindest erspart. Meine Beobachtung ist, dass es gerade für viele Menschen mit Beeinträchtigungen auch eine Chance ist, dass wir diese digitalen Angebote nun haben. Meine Damen und Herren, für mein Grußwort könnte es keine bessere Möglichkeit zur Überleitung geben als das soeben gezeigte Video. Ich zitiere: Wir können das Leid nicht ungeschehen machen, aber die Würdigung ist wichtig und aus der Würdigung der Opfer heraus lernen wir für unser Verhalten für die Zukunft. Ein wesentlicher Satz ist: Nie wieder. Unrecht darf nicht wieder geschehen. Und das ist eigentlich unser Auftrag und so verstehe ich ihn. So hat Herr Dr. Putzhammers wunderbarer Wortbeitrag am Ende des Videos die Dinge auf den Punkt gebracht. Besser lässt sich für mich der Sinn und der Auftrag der Stiftung Anerkennung und Hilfe nicht erklären. Die Würdigung und Anerkennung des Leids und Unrechts, das den Betroffenen angetan wurde, die Aufarbeitung und das Lernen für die Zukunft sind die Kernziele der Stiftungsarbeit. Bereits vor 2 Jahren war es deshalb Zeit, über das Leid zu sprechen, so die Überschrift der großen Gedenkveranstaltung, die wir hier in Berlin im Museum für Kommunikation im Mai 2019 durchgeführt haben. Viele Betroffene haben über ihre Vergangenheit, über ihre Erfahrungen erzählt. Es war Zeit zuzuhören und anzuerkennen. Und es war Zeit für den Bund, die Länder und die Kirchen, sich zu entschuldigen. Auch wenn diese Veranstaltung 2,5 Jahre zurückliegt, so habe ich Herrn Koltermann und Herrn Frauendienst und weitere Menschen noch klar vor Augen. Ihre Berichte über Leid und Unrechtserfahrungen haben uns alle tief beeindruckt. Wir sind dadurch gemeinsam einen weiteren bedeutenden Schritt in der öffentlichen Aufarbeitung vorangekommen. Meine Damen und Herren, eine wichtige Etappe haben wir auch in der sogenannten zweiten Säule der Stiftung erreicht, der zweiten Säule, in der es um die individuelle und finanzielle Anerkennung und Würdigung des Leids der Betroffenen geht. Bis zum Ende der Anmeldefrist Mitte dieses Jahres haben sich über 31.000 Menschen bei den Anlauf- und Beratungsstellen gemeldet, um Unterstützungsleistungen der Stiftung zu erhalten. Das sind mehr Menschen, als ursprünglich erwartet wurde. Bis September 2021 haben bereits über 20.000 Betroffene Leistungen von über 208 Millionen Euro erhalten. Und einige Tausend mehr werden bis zur Beendigung der Stiftung die für sie vorgesehene Unterstützung noch erhalten. Daher ist es hier auch ein guter Ort, an dieser Stelle den Anlauf- und Beratungsstellen und den Kolleginnen, die dort arbeiten, herzlich für ihre große Arbeit zu danken. Wie bedeutend und herausragend ihre Arbeit ist und wie gut sie sie ausführen, wird immer wieder in den Rückmeldungen vieler Betroffener deutlich. Da wird deutlich, vielen geht es gar nicht so sehr oder nicht ausschließlich nur um finanzielle Hilfe. Ja, die ist auch gut. Aber es geht ihnen vor allen Dingen darum, dass sie mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Anlauf- und Beratungsstellen das Gespräch führen können, aufarbeiten können, erinnern können, endlich jemanden finden, der zuhört, der mitfühlt und so hilft, das aufzuarbeiten, was oft ja tief auch verschüttet in den Erinnerungen ist. Sehr viele Menschen finden durch das individuelle Beratungsgespräch ihren Frieden mit der Vergangenheit und beginnen, das Geschehene zu bewältigen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle der Stiftung haben die Anmeldung der Betroffenen dann mit großem Engagement bearbeitet und auch zügig bewilligt. Und dafür danke ich Ihnen allen ebenfalls sehr herzlich. Meine Damen und Herren, neben der öffentlichen und individuellen Anerkennung des Unrechts war es und ist es darüber hinaus auch Ziel der Stiftung, das Geschehen unabhängig wissenschaftlich aufarbeiten zu lassen, um die Ursachen zu erforschen und die Lehren für die Zukunft zu ziehen. Und das Video hat ja mit einigen wenigen kurzen Interviews gut rübergebracht, worum es da geht. Vor 4 Jahren wurde daher ein interdisziplinäres Team von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unter der Federführung der Heinrich-Heine-Universität, allein schon der Name ist sehr sympathisch, Düsseldorf beauftragt, die Umstände in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendpsychiatrie zu untersuchen. Die Leid- und Unrechtserfahrungen in Westdeutschland zwischen 1949 und 1975 und in Ostdeutschland zwischen 1949 und 1990 sollten intensiv beleuchtet und erfasst werden. An dieser Stelle, lieber Herr Fangerau, möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, bei Ihnen und Ihrem Forschungsteam. Sie haben diesen wichtigen und mit hohen Erwartungen verbundenen Auftrag angenommen und engagiert umgesetzt. Daher haben Sie diesen sehr umfangreichen, beeindruckenden und erschütternden Forschungsbericht erstellt. Mein Dank gilt auch allen Einrichtungen und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die für den Forschungsbericht stellvertretend einen Einblick in die Situation der Behindertenhilfe und Psychiatrie in dieser Zeit ermöglicht haben. Einige Vertreterinnen und Vertreter und Einrichtungen haben wir im Video sehen können, vom Alpenrand bis zur Küste. Aufarbeitung, aufrichtiges Erinnern und Gedenken sind nur unter Einbeziehung der Einrichtungen selbst möglich. Ein ganz besonderer Dank gilt auch allen Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die sich unmittelbar am Forschungsvorhaben beteiligt haben. Meine Damen und Herren, nach der Übergabe des Berichts durch die Errichter, Kirchen, Länder und Bund vor 2 Wochen im Rahmen einer Pressekonferenz erreichen wir mit seiner heutigen Vorstellung und Diskussion der Ergebnisse eine weitere wichtige Etappe im gemeinsamen Vorgehen von Bund, Ländern und Kirchen. Ein sehr dunkles Kapitel deutscher Sozialgeschichte aufzuarbeiten. Leid und Unrecht gab es, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß, in allen untersuchten Einrichtungen. Es herrschte Personalmangel, Raumnot, Sanierungen blieben aus, Überlastungssituationen, Fehlbelegungen und dies in Ost wie in West. Vielfach fehlten adäquate Einrichtungen, der individuelle Förderbedarf von Kindern und Jugendlichen wurde vernachlässigt, er wurde womöglich gar nicht gesehen, er wurde beiseite geschoben. Im Einzelnen wird Herr Professor Fangerau dies näher ausführen. Die Vergangenheit kann man nicht rückgängig machen. Kein Bericht und keine Anerkennung der Welt kann das erfahrene Leid wiedergutmachen. Umso mehr ist es unsere Pflicht, dafür zu sorgen, dass sich heute und in Zukunft solches Leid nicht wiederholt. Mit dem in diesem Jahr beschlossenen Teilhabestärkungsgesetz hat der Bundesgesetzgeber den Schutzauftrag von Einrichtungen, die Menschen mit Behinderung betreuen, noch einmal sehr deutlich formuliert. Nach der neuen Vorschrift, ich zitiere sie, dann kann man sie auch nachschlagen, des Paragraphen 37a SGB 9 ist nun jeder Leistungserbringer verpflichtet, ein umfassendes Gewaltschutzkonzept zu entwickeln und umzusetzen. Dieser Bericht wird damit nicht in irgendeiner Schublade verschwinden. Er wird wichtige Anstöße geben. Er wird die bereits stattfindende Aufarbeitung bereichern und neue Initiativen entfachen. Alle Beteiligten, das heißt die Politik, die Einrichtungsträger und insbesondere die Aufsicht über die Einrichtungen und natürlich die Einrichtungen selbst und auch die Berufsverbände sind aufgefordert, sich mit dem Bericht auseinanderzusetzen und für sich mögliche Schlüsse für ihre Arbeit zu ziehen. Dies könnte zum Beispiel sein, was nehmen wir für unser Verhalten für die Zukunft mit? Werden wir tatsächlich heute unserem Anspruch und Leitsatz gerecht? Nie wieder. Unrecht darf nicht wieder geschehen. Oder müssen wir da vielleicht noch etwas tun? Und wie kann die Erinnerung an das Geschehene vor Ort, zum Beispiel in den Nachfolgeinstitutionen, wachgehalten werden und damit mahnen, achtsam zu sein? Wie kann regionale Erinnerungskultur aussehen? Dies sind nur vier von vielen Fragen und Aspekten, die wir alle über den heutigen Tag und die Stiftung Anerkennung und Hilfe hinaus mitdenken können und mitdenken sollten auf dem weiteren gesamtgesellschaftlichen Weg der Anerkennung, Aufarbeitung und Erinnerung. Erste Erinnerungen, Anregungen und Impulse erhoffe ich mir bereits aus der heutigen Veranstaltung, aber ich hoffe, dass es auch weitere geben wird, gerade auch in den Regionen. Herr Professor Fangerau wird den Bericht nun vorstellen und Ihre Fragen beantworten und sich mit Ihnen austauschen. Ich wünsche Ihnen allen eine breite Beteiligung sowie einen fruchtbaren Austausch zum Forschungsbericht und bleiben Sie bitte gesund.
Herzlichen Dank, Dr. Rolf Schmachtenberg, für das Grußwort und die einführenden Worte. Nun begrüßen wir Professor Dr. Heiner Fangerau. Er ist Direktor des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und er ist Leiter der Forschungsgruppe. Von ihm erfahren wir jetzt etwas über den Bericht. Er wird uns den Bericht jetzt vorstellen.
Ja, vielen herzlichen Dank für die freundliche Einführung und Vorstellung. Mir kommt die Aufgabe zu, heute stellvertretend für unsere ganze Forschungsgruppe den Bericht vorstellen zu dürfen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Teilnehmende, das kann natürlich nur eine Zusammenfassung eines Berichtes sein, den Sie aber vollständig online auf den Seiten der Stiftung Anerkennung und Hilfe finden können, sowie auch in Kurzfassung und in leichter Sprache. Minderjährige, die in stationären Einrichtungen der Psychiatrie und Behindertenhilfe der Bundesrepublik Deutschland und der DDR nach 1949 untergebracht waren, haben bis mindestens in die späten 1970er und oft darüber hinaus Leid und Unrecht erfahren. Dabei lassen sich für den Untersuchungszeitraum in den stationären Einrichtungen beider deutschen Staaten mehr Übereinstimmungen als Unterschiede feststellen. Dies ist eins der Kernergebnisse unserer Studie zur historischen Aufarbeitung des Leids und Unrechts, das Kinder in den beiden deutschen Staaten in Heimen der Behindertenhilfe und Kinderpsychiatrie erlebt haben. Ein großes Problem für die Betroffenen war lange Zeit, dass die von ihnen in Heimen erlebten Traumata in mehrfacher Hinsicht im blinden Fleck der gesellschaftlichen Aufmerksamkeit lagen. Und das über die ganze Zeit bis heute. Es herrschte damals in West und Ost das Leitbild eines Kindes, das wenig Sorge benötigt, produktiv einen Beitrag zur Existenzsicherung der Familie zu leisten hat und sich diszipliniert den Erfordernissen des Alltags unterordnet. Kinder, die diesem Bild nicht entsprachen, verschwanden oft aus dem Blick in Erziehungsheimen, Einrichtungen der Behindertenhilfe und psychiatrischen Anstalten. Und auch Gewalt war ein nicht reflektiertes Moment in beiden deutschen Staaten in der Erziehung. Ziel unseres Projektes war es daher, erfahrenes Leid und Unrecht sichtbar zu machen, es vor dem Vergessen zu bewahren und gleichzeitig für leidvolle individuelle Erfahrungen in stationären Kontexten zu sensibilisieren. Eine systematische Aufarbeitung der Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie der Behindertenhilfe in beiden deutschen Staaten nach 1945 steht damit aber erst am Anfang. Unrecht und Leid in Heimen der Behindertenhilfe und psychiatrischen Einrichtungen wurden dabei durch unterschiedlichste Formen von Gewalt verursacht, und ich möchte im Folgenden auf drei Bereiche konzentriert eingehen, um ein mosaikartiges Bild unserer im Abschlussbericht vorgelegten Ergebnisse zu skizzieren. und ich fokussiere dabei auf institutionelle Unterversorgung und strukturellen Mangel, auf fehlende Bildungs- und Förderchancen und die Entsubjektivierung der Kinder und das, was daraus folgte. Und ich beginne mit der Unterversorgung. Missstände und gewaltprägende Verhältnisse in den psychiatrischen Kliniken und Einrichtungen waren in hohem Maße das Ergebnis der besonderen institutionellen Struktur der Versorgungslandschaft nach dem Zweiten Weltkrieg. Insgesamt lässt sich festhalten, dass psychiatrische und heilpädagogische Einrichtungen für Minderjährige bis weit in die 1970er Jahre nur in unzureichender Zahl überhaupt vorhanden waren. Kinder und Jugendliche mit geistigen und/oder körperlichen Behinderungen waren in der Bundesrepublik überwiegend in konfessionellen Großanstalten der Behindertenhilfe untergebracht. Zugleich existierten allerdings auch in zahlreichen psychiatrischen Kliniken Abteilungen, in denen Minderjährige mit geistigen Behinderungen für lange Zeit zum Teil auf Erwachsenenstationen verwahrt wurden. Und zuletzt gab es eine Vielzahl ganz kleiner Einrichtungen, wo wir noch dabei sind, eine Landkarte zu erstellen. In der DDR wurden Menschen mit geistigen Behinderungen aufgrund der Zuständigkeit des Ministeriums für Gesundheitswesen vorwiegend psychiatrisch versorgt und in Außenstellen der großen Bezirksnervenkliniken untergebracht. Die von westdeutschen Kirchen unterstützten konfessionellen Einrichtungen wurden in der DDR auf dem Gebiet der Behindertenhilfe geduldet und auch benötigt, denn die Erziehungslandschaft und Einrichtungslandschaft, vor allem in den 1950er und 60er Jahren, war durch zahlreiche Mängel geprägt. Und in beiden Staaten gehörten zu diesen Mängeln vor allem eine chronische Unterfinanzierung, eine personelle Not und eine Raumnot und ein Sanierungsstau sowie dauerhafte Überbelegungen. Hinzu kam ein ausgeprägtes Desinteresse von Gesellschaft und Politik in beiden deutschen Staaten am Schicksal von Menschen mit geistiger und/oder körperlicher Behinderung und psychischen Erkrankungen. Die soziale Ausgrenzung manifestierte sich beispielsweise räumlich in der abgeschiedenen Lage der größtenteils aus der Vorkriegszeit stammenden Großanstalten. Die mitunter prekären Zustände hatten unmittelbar einen negativen Einfluss auf die Lebenssituation und das Wohlergehen der Bewohnerinnen und Bewohner. Große, überfüllte Schlafsäle, fehlende therapeutische Motivation, nicht vorhandene Privat- und Intimsphäre, mangelnde Beschäftigungs- und Freizeitsmöglichkeiten, fehlende Zuwendung, ausbleibende Unterstützung der schulischen oder individuellen Förderung durch das Personal der Einrichtungen, Schwierigkeiten im Besuch der Angehörige führten zu Stresssituationen, die sich massiv auf Verhalten und Entwicklungen der Kinder und Jugendlichen auswirkten. Als Konsequenz zogen diese Verhältnisse wiederum Gewalt in Form von Disziplinierungsmaßnahmen und Strafen oder medikamentöse Ruhestellung nach sich. Die mangelhafte finanzielle und materielle Ausstattung bestimmten dabei auch den Tagesablauf der Minderjährigen. Heimbewohnerinnen und Bewohner und Patientinnen und Patienten wurden zwangsweise sowohl für hauswirtschaftliche Aufgaben, Reinigungsarbeiten, Küche, Wäscherei und so weiter herangezogen, als auch in anstaltseigenen Handwerks- und Landschaftsbetrieben eingesetzt. Dies meist ohne finanzielle Entlohnung oder ein perspektivisches Lern- oder Ausbildungsziel. Schulunterricht konnte nur dort stattfinden, wo auch Räumlichkeiten und Lernmaterialien zur Verfügung standen. Die Beschulung, insbesondere von Minderjährigen mit geistigen Beeinträchtigungen, wurden zumeist als nachrangig oder verzichtbar betrachtet. Generell stand für alles in den Einrichtungen zu wenig Personal zur Verfügung. Zudem wurde die Pflege- und Betreuungsarbeit noch zu großen Teilen von Personal geleistet, das für die Arbeit mit behinderten Minderjährigen unzureichend oder gar nicht qualifiziert war. Diakonissen und Ordensschwestern in konfessionellen Einrichtungen beispielsweise übernahmen pflegerische und erzieherische Aufgaben, für die sie nicht ausgebildet worden waren. Und in der DDR wurde pädagogisches Personal in den psychiatrischen Einrichtungen zunächst kaum bis gar nicht finanziert. Eine Überforderung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Umgang mit Minderjährigen und belastende Arbeitsbedingungen in den Einrichtungen führten zu einem angespannten Klima. Dies wiederum begünstigte einen bevormundenden und zum Teil rauen und gewaltsamen Umgang mit den Schutzbefohlenen. Die pädagogische Atmosphäre in den Einrichtungen etwa war stark von Angst bestimmt. Körperliche und psychische Bestrafungen waren ein häufig eingesetztes Erziehungsmittel. Dazu gehörten körperliche Gewalt, Essensentzug, Essenszwang, kalte Bäder, langes Stehen, Hocken, Knien in Ecken, auf Fluren und in Gängen, Fixierungen, Sedierungen, Isolierungen, sexualisierte Gewalt, Missachtung der Intimsphäre, jede Form der Demütigung und der Herabsetzung von Minderjährigen durch Beleidigung, Infantilisierung und psychosoziale Isolation, die Sie sich vorstellen können. Das reicht von Einzelsitzen und Ausschluss der Gruppe bis zum Einschluss in einer Zelle. Dabei reicht das angewendete Gewaltspektrum von einfachen, in Anführungsstrichen, Körperstrafen wie Ohrfeigen bis hin zu schweren Misshandlungen der Minderjährigen, die in einigen Fällen deshalb auch ärztlich versorgt werden mussten. Jedoch führten die Bedingungen in diesen Einrichtungen nicht zwangsläufig zu Gewalt. Die Mitarbeitenden in den Einrichtungen verfügten immer auch über individuelle Entscheidungs- und Handlungsspielräume, Gewalt anzuwenden oder eben nicht. So ließen sich in unseren Akten Beispiele für einen zugewandten und empathischen Umgang finden. Engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die trotz aller widrigen Bedingungen und über die eigene Belastungsgrenze hinaus versuchten, sich für das Wohl der Kinder und Jugendlichen und für die Überwindung überkommener Strukturen einzusetzen. Ob in einer bestimmten Einrichtung Minderjährige aber von so einer Haltung profitieren konnten, war über lange Zeit allein dem Zufall überlassen. Ich komme nun zu fehlenden Bildungs- und Förderchancen. Als gewaltfördernder Faktor erwies sich in beiden deutschen Staaten auch die vage und teilweise fehlende Abgrenzung zwischen Psychiatrie und Behindertenhilfe. Angesichts der starken Überfüllung von Heimen lebten Kinder mit geistiger und/oder körperlicher Behinderung oft monatelang, manchmal über Jahre in Krankenhäusern und Kliniken, die nicht für einen Langzeitaufenthalt ausgelegt waren. Den Kindern fehlten dadurch eine adäquate, das heißt vor allem schulische Betreuung und pädagogische Förderung. Zudem wurden nicht wenige Kinder, die im Elternhaus, in der Schule oder im Kinderheim Verhaltensauffälligkeiten, wie es damals hieß, gezeigt hatten, aufgrund fehlender ambulanter Angebote in psychiatrische Einrichtungen oder Heime eingewiesen und dort dauerhaft untergebracht, die eigentlich für Erwachsene ausgelegt waren. Diese im Terminus der Zeit fehlplatzierten Kinder erhielten ebenfalls keine adäquate Förderung, Beschulung oder Berufsausbildung. Einweisungen erfolgten dabei oft auf der Grundlage unscharfer Sammelbegriffe und Diagnosen. Ich zitiere mal aus den Akten. Hier heißt es: verhaltensauffällig, verwahrlost, hirngeschädigt, psychopathisch, schwachsinnig und so weiter. Mit einer so negativen, gar abwertenden, auch mit einer abwertenden Prognose über geistige und körperliche Entwicklungsmöglichkeiten oder ein seelisches Krankheitsgeschehen hinausgehenden Voraussagen für das Schicksal der Kinder konnten Lebensgestaltungsmöglichkeiten behindert, Leidenserfahrungen intensiviert und Zukunftschancen verbaut werden. Als Folge gab es für die betroffenen Gruppe der bildungsunfähigen Kinder, wie sie damals genannt wurden, bis Anfang der 1970er Jahre keine Förder- und Ausbildungsmöglichkeiten. Im Heim- und Psychiatriealltag machte das unterschiedliche Rechtsverständnis von DDR und BRD hinsichtlich individueller Persönlichkeitsrechte dabei kaum einen Unterschied. Die Lebenssituation der Kinder und Jugendlichen in Psychiatrien und Heimen war in beiden deutschen Staaten, vor allem in den ersten beiden Nachkriegsjahrzehnten, rechtlich wenig abgesichert. Den Minderjährigen wurde in den untersuchten Einrichtungen nahezu jeder Einfluss auf ihre Lebensführung verwehrt. Aufgrund der Praxis, dass die Briefe der Kinder fast in allen Einrichtungen kontrolliert wurden und der Kontakt nach außen sehr stark reglementiert war, gab es auch für die Betroffenen kaum Beschwerdemöglichkeiten. Auch mussten die Kinder ständig Angst haben, sich zu beschweren, weil dies mit großer Wahrscheinlichkeit nach Sanktionen nach sich zog. So geht aus den untersuchten Unterlagen hervor, dass Bewohnerinnen und Bewohner bei Klagen und Beschwerden gegenüber Aufsichtspersonen als Lügner diffamiert wurden oder unter Stellung ausgesetzt waren, sie trügen eine Mitschuld am Fehlverhalten des Personals. In der Langzeitunterbringung war der Kontakt der Kinder und Jugendlichen zur Außenwelt über einen langen Zeitraum ganz unterbrochen oder eingeschränkt. Dies barg nun ein zusätzliches Risiko, zum Opfer von gewaltförmigen Handlungen zu werden. Gerade Minderjährige ohne Angehörige waren dabei den Institutionen im Prinzip schutzlos ausgeliefert. Und damit komme ich zur Entsubjektivierung und ihren Folgen. Der Lebensalltag in den untersuchten Einrichtungen war überwiegend durch fehlende Wertschätzung gegenüber den Kindern und Jugendlichen geprägt. Ideen von Teilhabe der Kinder wurden nur ansatzweise umgesetzt. Institutionelle Strukturen verhinderten Individualität und beförderten Verdinglichungsprozesse. Um das zu konkretisieren, zähle ich ein paar dieser Strukturen auf. Dazu gehörte der strenge Anstaltsalltag, dessen Regeln unbedingt einzuhalten waren, weil sonst Sanktionen drohten. Die Ausgrenzung und Isolation der Kinder und Jugendlichen vom sozialen Umfeld der Anstalt. Eingriffe in den Intimbereich der Kinder und Jugendlichen. Das Fehlen geeigneter Rückzugsmöglichkeiten und die Konzentration der Erziehung auf die Förderung eines anstaltskonformen Verhaltens statt einer Erziehung zu größtmöglicher Selbstständigkeit. Das Kind wurde zum Objekt der Erziehung und der Erziehung zur Selbstdisziplinierung. Bedürfnisse und Interesse wurden den Notwendigkeiten der Einrichtungen untergeordnet. Die Beziehung zwischen dem Personal und den Kindern erhielt einen dinghaften Charakter, wie die folgende Erinnerung eines Zeitzeugen einer Zeitzeugin verdeutlicht. Und ich zitiere: Das betreuende Personal kümmerte sich nur um das Füttern und Waschen und Windeln der Patienten. Es gab kein persönliches Verhältnis zu den Kindern. Die übrige Zeit wurde mit Putzen verbracht. Leid und Unrecht entstand in der emotionalen und sozialen Vernachlässigung der Kinder. Es war mir zum Beispiel als dort täglich arbeitender Person nicht gestattet, ein Kind auf den Arm zu nehmen und ihm ein Lied vorzusingen. Die Kinder haben auch keinerlei Förderung erfahren, sondern sind wie Tiere in Gitterbetten ohne Kontakt zu anderen gehalten worden. Zitat Ende. Kinder wurden also als etwas beinahe Gegenständliches angesehen. Dabei geriet die jedem Menschen zukommende Würde aus dem Blick. Der Gefahr von nachhaltigen Schäden und Verhaltensstörungen durch Vernachlässigung und Reizarmut innerhalb von Kliniken und Heimen waren Kinder und Jugendliche in allen von uns untersuchten Einrichtungen ausgesetzt. Obwohl solche Langzeitfolgen der Dauerunterbringung von Kindern und Jugendlichen mit geistigen Behinderungen und körperlichen Behinderungen in stationären Einrichtungen auch damals hinreichend bekannt waren, konnte nirgendwo eine angemessene Reflexion dieses Problems bei den Zeitgenossen nachgewiesen werden. Zur Ruhigstellung der Kinder wurden ab Mitte der 1950er Jahre zunehmend auch Medikamente eingesetzt. In allen Einrichtungen gab es Fälle, in denen die Medikation zweifelsfrei überdosiert oder als Maßnahme unverhältnismäßig erschien. Beispiele sind der Einsatz von Barbituraten bei Heimwehreaktionen. In Einzelfällen wurde ausdrücklich als Motiv für die Medikation die Reduktion des pflegerischen Aufwandes angegeben. Nicht immer war ersichtlich, wer eine Medikation in einer konkreten Situation angeordnet und verabreicht hat. In den 1950er und 1960er Jahren hatte das Pflegepersonal offenbar noch einen recht großen Handlungsspielraum, der die eigenmächtige Gabe zusätzlicher Beruhigungsmittel einschloss. In der Gesamtschau waren insbesondere Minderjährige im sogenannten chronifizierten Bereich einem hohen Risiko sedierender Medikation ausgesetzt. Das waren Kinder und Jugendliche, die als sehr unruhig beziehungsweise in den Akten heißt es eretisch, nicht heilbar, bildungsunfähig oder als Pflegefälle deklariert und vielfach in gesonderte Abteilungen oder dauerhaft in Heime abgeschoben worden waren. Eine ruhigstellende Behandlung blieb für diese Kinder letztlich Anstaltsalltag, bis überkommene Anstaltsstrukturen schrittweise überwunden wurden. Spezifische Bedingungen in den Einrichtungen erhöhten dabei die Wahrscheinlichkeit, Leid zu erfahren. Medizinische Untersuchungen wurden beispielsweise insbesondere dann als leidvoll erfahren, wenn die Kinder und Jugendlichen über Sinn und Zweck der Maßnahme im Unklaren gelassen wurden. Behandlungen, die Schmerzen verursachten, führten dementsprechend auch zu Angst. Medikamentengaben konnten Panikzustände auslösen. Fehlende Informationsgespräche vergrößerten nicht allein die Angst vor Untersuchungen und Behandlungen, sondern riefen eben auch Misstrauen gegenüber der Einrichtung und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hervor. Eine Zeitzeugenstimme hielt etwa fest, ich zitiere: Wenn morgens jemand ins Zimmer kommt und sagt, dass eine von uns mitkommen soll, wird es ganz still. Niemand sagt ein Wort, bis diejenige das Zimmer verlassen hat. Keiner weiß, was passiert. Ich komme zum Schluss. Der gesellschaftliche Auftrag an psychiatrische Kliniken und Heime der Behindertenhilfe bestand und besteht einerseits im therapeutischen und fördernden Anspruch, andererseits in der beschützenden und sichernden Funktion der Einrichtungen. Die gesundheitspolitische Verortung der psychiatrischen Kliniken und Heime der Behindertenhilfe im, ich zitiere hier Wilfried Rudolph, Souterrain des Sozialstaats, verfestigte dabei im Untersuchungszeitraum Bedingungen, die ganz überwiegend nur eine Verwahrung von Minderjährigen ermöglichte. Langfristig führten die von uns untersuchten Einrichtungen herrschenden Umgangsweisen zu einer Beschädigung des Kindeswohls. Nicht allein die aktive Schädigung, sondern auch pädagogische Unterlassungen führten zu Leid und Unrecht. Unter den Folgen verweigerter sozialer Anerkennung und Wertschätzung während der stationären Unterbringung leiden Betroffene, davon zeugen vielfältige Zuschriften in unserem Zeitzeugenportal bis heute. Fehlende Verantwortungsübernahme stellt dabei eines der Kernprobleme in der gemeinsamen Aufarbeitung dar. Aus Sicht der Betroffenen kann es keine Wiedergutmachung geben, aber eine dahingehende Bemühung kann stattfinden. Durch die Sichtbarmachung des von den Betroffenen erlebten Leids und Unrechts, das lange im blinden Fleck der gesellschaftlichen Aufmerksamkeit lag, kann Forschungsarbeit einen Beitrag zur gesellschaftlichen Aufarbeitung leisten, zu gestalten. Hier müssen wir unseres Erachtens mit weiteren Studien ansetzen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Dr. van Grau, für diese eindrücklichen Einblicke in Ihre Forschungsarbeit, auch in die erschütternden Einblicke. Ich bitte Sie jetzt, zu meiner Rechten Platz zu nehmen. Wir haben jetzt einen Beitrag von Josef Sröbel. Ich hoffe, dass wir Sie hören können, Herr Sröbel. Es dauert immer einen kleinen Moment, aber die Zeit haben wir.
Kann ich, hallo?
Sie sind zu hören.
Kann ich mal meine Frage stellen?
Sie können gerne Ihre Frage stellen, ja.
Ja. Hallo, mein Name ist Josef Ströbel. Meine Frage ist, wie fühlen Sie sich als Wissenschaft, weil es war ja quasi Ihre Kolleginnen und Kollegen damals, wo die schlimmen Dinge dann getan haben. Ich will ja nur mal dran erinnern an Medikamentenforschungen. Und wie geht es Ihnen heutzutage mit, dass das nicht mehr wieder geschehen tut?
Ja. Wir waren ein Forschungsteam, bestehend aus verschiedenen Historikerinnen und Historikern. Und wir haben viele Akten gesehen, viele Geschichten gehört und gelesen. Und es war durch die Bank auch für uns sehr belastend. Man versucht immer, wenn man historische Arbeit macht, eigentlich da erstmal neutral ranzugehen, um ja eine Geschichte zu schreiben, die dem, was passiert ist, gerecht wird. Aber wenn man diese Akten gesehen hat, diese Geschichten gehört hat, überfällt einen sehr, sehr schnell eine Art, ich benutze jetzt diesen Ausdruck, heiliger Zorn, weil es eben sehr belastende Zeugnisse sind und zum Teil kaum vorstellbare Geschichten. Das Einzige, was wir wirklich als Kernbotschaft immer und immer wieder sagen würden aus dieser historischen Bearbeitung, ist, dass wir eine Kultur des Hinsehens schaffen müssen. Jetzt ist Transparenz kein Wert an sich, aber wenn es um Kinder in Einrichtungen geht, dann hilft Hinsehen von außen, Hinsehen, die Kinder im Blick behalten. Das sehen wir aus dieser historischen Aufarbeitung immer wieder. Dort, wo man hingesehen hat, dort, wo man eingeschritten ist, da konnte Leid und Unrecht zumindest minimiert werden. Die große Gefahr ist, dass man vergisst, verschweigt, zudeckt und ja, den Mantel des Schweigens drüber legt. Insofern wäre unsere Lehre aus unserer Forschung, genau weiterhin zu sehen und die Erinnerung wachzuhalten.
Vielleicht darf ich noch einen Satz ergänzen, gerne, weil der Herr hat ja auch die Zukunft angesprochen, was wir tun wollen, damit das in Zukunft nicht mehr vorkommt. Ich glaube, die beteiligten Wissenschaftler sind ja auch an Institutionen tätig, in denen man lehrt, also in denen man mit Studierenden zu tun hat, die potenzielle Arbeitskräfte für diesen Berufszweig auch sein können. Und an der evangelischen Hochschule, dort wo ich arbeite, haben wir eigentlich immer versucht, die Forschungsergebnisse in Lehrveranstaltungen hinüberzuziehen, sodass die Studierenden nicht nur kennenlernen, wie die Geschichte war und wie die Schicksale sich darstellen, wenn man sie eben interviewt und aufzeichnet, sondern auch Methoden kennenlernen, die eben diese schwere Arbeit ausführbar machen, dass sowas eben möglichst minimiert wird. Ausschließen wird man sowas wahrscheinlich nicht können. Überall, wo Menschen zusammen sind, gibt es eben Probleme, die eben bei Überforderung auch zu noch größeren Problemen führen können. Aber deshalb muss man das ja lernen. Man muss es einüben, man muss Seminare besuchen, in denen das Problem bewusst wird und in denen man eben auch Methoden kennenlernt, damit umzugehen.
Mhm. Ich möchte nochmal auf den ersten Teil der Frage von Herrn Ströbel kommen. Das Aufrüttelnde, das Eindrückliche, das, was einen auch fassungslos macht, braucht man das als Wissenschaftlerin, Wissenschaftler auch oder braucht man die professionelle Distanz?
Es geht das eine nicht ohne das andere, weil diese professionelle Distanz, die theoretisch gefordert ist, mit Blick auf die Untersuchungsmaterialien, die Zeugnis über die Vergangenheit geben, einfach nicht möglich ist. Mhm. Ja. So würde ich das sehen, Carsten.
Mhm. Ja, natürlich. Man muss auf der einen Seite eine Sympathie haben, wenn es sich um Menschen handelt. Das ist ganz wichtig, damit man eben auch interessiert nachfragt und dass man auch eine Beziehung aufbaut zu dem Gegenüber, damit überhaupt ein sinnvolles Gespräch mit Informationen stattfindet. Auf der anderen Seite muss man am Ende des Tages auch ganz kühl Bilanz ziehen und da ist dann eine persönliche Betroffenheit weniger wichtig.
Ja, vielen Dank. Und vielen Dank für Ihre Frage. Wir haben eine weitere Frage von jemandem, der uns anonym über Video zugeschaltet ist. Also wenn Sie mögen, glaube ich, würden wir es alle begrüßen, wenn Sie sich mit Namen melden. Natürlich müssen Sie das nicht. Ich hoffe, dass wir Sie jetzt gleich hören können.
Schönen guten Tag. Hören Sie mich?
Wir hören Sie jetzt, ja. Mhm.
Ja, mein Name ist Uwe Werner. Ich bin Vorsitzender der ersten Community ehemaliger Heimkinder NRW e.V. Mit dem Hauptsitz in Mönchengladbach. Wir sind ein Landesverband. Ein Zusammenschluss von ca. 200 ehemaligen Heimkindern, haben auch sehr viele Anträge an die Stiftung Anerkennung und Hilfe, aber auch 2012 schon Anträge an den Heimfonds West und Ost gestellt. Das soweit zu meiner Person. Ich bin Vorsitzender, wie gesagt, dieses Vereins und habe mir selber auch weit über 200 Schicksale zu meinem eigenen persönlichen angehört. Und ich hätte da zwei Fragen, weil ich habe auch Gutachten gelesen von Kollegen, von Professoren. Ich komme jetzt momentan auf den Namen nicht, lag der mir auf der Zunge. Der Teilnehmer Professor Landi von der Evangelischen Universität, bei dem, was gerade alles vorgetragen worden ist, ist wirklich meine Frage, wieso kommt es, dass wir trotzdem erfahren, dass so wenig Empathie von beiden Kirchen zu diesem Thema in der Gesellschaft besteht. Wir kämpfen ja heute noch um die Folgen dessen, was wir als Kinder in diesen Einrichtungen erlebt haben und merken aber heute diese Folgeschäden. Ne? Wir wissen ja, dass wenn man als Kind sexuell auch missbraucht wird, dass das ein Leben lang Folgen haben wird. Das ist mittlerweile unzweifelhaft, wird auch nicht bezweifelt. Und da ist wirklich meine Frage, man trotzdem die evangelische und auch die katholische Kirche, ne, in Folgeanträgen immer wieder auf dieses Thema kommt, sogar festlegt, ja, dafür gibt es so und so viel, dafür gibt es so und so viel. Bei Aufsichtspflichtverletzungen, wenn also größere Heimkinder die kleineren missbraucht haben oder den Druck weitergegeben haben, die Anstaltsleitung weggesehen hat, ne, das war ja teilweise sogar gewollt, warum dann diese Menschen, ne, an den Kirchen keinen Antrag stellen können, weil sie eben nicht von einem kirchlichen Mitarbeiter sexuell missbraucht worden sind, sondern nur von größeren Heimkindern. Wobei, das ist unterlassene Hilfeleistung, ne, das ist Aufsichtspflichtverletzung, ne. Und da ist wirklich meine Frage, ne, so wertvoll ich diese wissenschaftlichen, ich arbeite ja selber mit dran, wissenschaftliche Aufarbeitung wichtig finde, bleibt aber die Umsetzung, das, was Betroffene im Alltag heute, ne, zumal sie ja auch noch in dem Alter die normalen Alltagswehwehchen haben und Gebrechen, die man im Alter bekommt, auch noch mit zu verdauen haben, finde ich, ist seitens, weil ja auch vieles, wie Sie sagten, in konfessioneller Trägerschaft, ja, war, bleibt dieses, wie sagt man das, es wird anerkannt, das Leid, es wird aber nicht geschaut, wie im Alltag man sich eine vermehrte, bessere Lebensqualität aneignen kann, auch aufgrund von mangelnder Schulbildung damals, keine Ausbildung etc. etc. Wir führen jeden Tag die Beratungsgespräche, wir helfen bei Anträgen bei AOK, Jobcenter, Rente etc. etc. Wir kriegen jeden Tag mit, was das für Folgen hatte, was damals geschehen ist. Mhm. Und da finde ich, ne, es gibt so viele Studien über diese Zeiten. Ne, wir haben hier auch ein ganzes Archiv, ne, dass die Professoren, die Wissenschaftler, auch bei der Politik oder auf die das Sagen in den Kirchen haben, einen größeren Druck ausüben und sagen, lasst diese Menschen nicht alleine. Ne? Wir haben ein Motto, von der Wiege bis zur Bahre begleiten wir mittlerweile. Gestern hatten wir noch einen beerdigt mit 82 Jahren.
Herr Werner, ich würde Frage, Sie an dieser genau. Stelle, entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche, aber ich glaube, Ihre freut. Frage ist tatsächlich nicht. Klar. Und ich danke Ihnen für den Beitrag, für die Frage, für den Einblick auch in Ihre Arbeit. Und Sie haben namentlich Herrn Professor Laudin genannt. Sie sind Professor an einer evangelischen Hochschule. Die Empathie der Kirchen, das war die Frage von Herrn Werner.
Ich will mal versuchen, das in zwei Teile zu teilen. Nämlich die eine Frage geht nach der Empathie in der Vergangenheit. Und die andere Frage ist eine Rechtsfrage. Das muss man, glaube ich, versuchen zu trennen. Das Erste, das beschäftigt, glaube ich, alle, die damit befasst sind. Warum ist da so wenig Empathie entstanden? Warum sind solche kaltherzigen und bis ins Grausame gehenden Verhältnisse zugelassen worden? Das kann niemand hundertprozentig beantworten, aber man muss Folgendes sehen. Die meisten Menschen, die damals in diesen Bereichen tätig waren, waren nicht böse oder hatten schlechte Charaktere, sondern die waren einfach überfordert. Wenn man sich vorstellen muss, dass man für Kinder Nachtschicht hat und da sind 30 oder 40 Betten und man ist alleine auf dieser Station, dann kann man sich ungefähr ausrechnen, was das für einen Stress und für einen Druck bedeutet. Und ich vermute, dass in sehr, sehr vielen Einrichtungen bis in die 70er, 80er Jahre, im Westen ist das etwas früher eingetreten, ein Wandel, im Osten aber etwas später, weil die ökonomischen Verhältnisse einfach schlechter waren. Und dass man hat erst allmählich die Bedingungen so geschaffen, dass man einigermaßen gut arbeiten konnte. Kleinere Räume, mehr Arbeitskräfte, besser ausgebildete Arbeitskräfte, bessere medizinische Versorgung, mehr Freizeitangebote. Ich will nur mal ein Beispiel aus einer Einrichtung bringen, in der ich eben tätig war, also wissenschaftlich tätig war. Im Kloster Dobbertin gab es da wohnten 400 bis 600 Menschen, 400 ehemalige Kinder und dann Küchenkräfte und Verwaltungskräfte und so weiter. Da gab es keine Förderpädagogenstellen. Das heißt, es gab niemanden bis in die 80er Jahre, der die Kinder fördern sollte. Und so ist es passiert, dass viele Kinder nicht gefördert wurden, weil es gar keine Möglichkeiten gab. Dennoch haben vereinzelt Angestellte, zum Beispiel weiß ich das von einer Küchenkraft, die hat dort einen Tanzkurs gegeben. Das war nicht ihre Aufgabe, es war auch Zufall. Aber da sieht man, dass da schon eine gewisse Empathie vorhanden war. Aber dass die äußeren Bedingungen so karg und so schwierig waren, dass wir uns hüten müssen, dort ein moralisches Urteil abzugeben über diese Zeit. Wir wissen alle nicht, wie wir uns in diesen Situationen verhalten hätten. Und deshalb denke ich, man muss die ganzen Umstände mit in die Rechnung ziehen. Und dann wird man eben sehen, und das ist ja die heutige Lehre, wenn Einrichtungen nicht ordentlich versorgt sind, wenn nicht genügend Mittel da sind, wenn nicht Transparenz herrscht, wenn der Elternkontakt nicht gepflegt wird, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass dort Dinge passieren, die eben bis ins Unrecht führen. Zur rechtlichen Frage möchte ich nur ganz kurz sagen, das ist ein Sonderproblem, aber sowohl bei den Heimkindern als auch jetzt in dieser Stiftung ist eben genau der Versuch gemacht worden, dass man Menschen Gelder zukommen lassen kann ohne Gerichtsverfahren. Nicht, das ist das niederschwellige Motiv des Heimkinderfonds. Man musste dort keinen Prozess führen, sondern man konnte sich dort anmelden, musste plausibel machen, dass man gelitten hat. Und dann hat man finanzielle Unterstützung bekommen. Und hier ist das genauso. Wenn der Einzelfall in Betracht gezogen werden soll, nach weitergehenden rechtlichen Schritten, dann ist das von hier aus nicht zu beurteilen. Das muss dann tatsächlich mit Anwälten oder mit Experten gemacht werden, die das einzelne Schicksal im Blick haben.
Herr Professor Laudin, Sie haben jetzt nochmal gesagt, wir alle wissen nicht, wie wir uns in damaliger Zeit verhalten haben. Das ist sicher richtig. Dennoch, und das sprach ja Herr Werner an, entsteht der Eindruck, dass die Kirchen zumindest zögerlich sind, Empathie wirklich voll auszudrücken, Unrecht voll anzuerkennen. Ist dieser Eindruck falsch oder muss da noch mehr getan werden seitens der Kirchen?
Na, der Eindruck ist ja ein Eindruck, der ist richtig. Dem kann ich nicht widersprechen. Mhm. Mein Eindruck ist, dass ich aus der Presse, aus dem Fernsehen ähnliche Signale bekomme. Ich kenne aber auch ganz aus der persönlichen Erfahrung auch ganz umgekehrte Situationen, dass die gerade kirchliche Mitarbeiter mit großem persönlichen Engagement alles tun, um sich für ihre Kinder einzusetzen. Mhm. Dass das natürlich den Betroffenen, die unter schlechten Bedingungen leben und die unter den Folgeschäden leiden, dass das sozusagen denen nichts nützt, das verstehe ich auch. Das ist eben eine gewisse, da herrscht auch eine gewisse Tragik, glaube ich, vor. Die Kirchen müssen ja auch in der Öffentlichkeit dafür sorgen, dass ihre Mitarbeiter geschützt sind, dass es rechtlich zugeht. Mhm. Die haben eine riesengroße Verantwortlichkeit. Sie müssen auch die Patienten oder die Insassen oder die Bewohner und Bewohnerinnen schützen vor der, also so, dass es manchmal auch, wie soll ich sagen, ganz gut ist, wenn harte Regelungen auch sozusagen unter vier Augen gemacht werden und nicht so sehr viele Personen mit involviert sind, die am Ende dafür sorgen, dass die Lösungen einfach schwieriger werden.
Okay, vielen Dank. Ich hoffe, das beantwortet jetzt Ihre Frage, Herr Werner. Wir haben eine weitere Frage, einen Beitrag von Manuela Niklas-Beck. Sie sollten uns jetzt zugeschaltet sein. Frau Niklas-Beck, ich höre Sie noch nicht.
Ja, ich hatte Probleme mit dem Audio.
Sehr schön, jetzt hören wir Sie. Prima, ja.
Guten Tag, Herr Professor Fangerau, ich grüße Sie. Ich habe mich sehr ausführlich mit Ihrem Bericht beschäftigt und auch mit dem, was Sie heute vorgetragen haben und was hier auch an Fragen gestellt wurde. Ich möchte mich einmal noch mal kurz in meiner Funktion vorstellen. Ich bin Mitglied des regionalen Fachbeirates der Stiftung Anerkennung und Hilfe in Schleswig-Holstein. Ich bin die erste Vorsitzende der betroffenen Vertretung Peppels e.V. und ich sitze im Betroffenenbeirat der Evangelischen Kirche Deutschland gegen sexuellen Missbrauch. Herr Professor Fangerau, ich habe mit Besorgnis auf Gegenwart und Zukunft Ihren Bericht gelesen. Und ein Satz ist für mich sehr bezeichnend und das ist der Satz, dass neben persönlichem Gewaltpotenzial durch Betreuende eben auch die personelle Situation und die Überforderung des Personals eine große Rolle gespielt hat. Das ist etwas, wo ich also gerne warnend den Zeigefinger heben möchte und sagen möchte, Wir steuern genau darauf wieder hin. In meiner Tätigkeit erlebe ich ständig das Gerangel um Kosten. Es kommen immer weniger Menschen in Pflegeberufe, in Erzieherberufe, in Pädagogenberufe. Und ich glaube, dass wir also die Tendenz entwickeln, dass wir deutlich mehr Missstände als bis jetzt in der Gegenwart zu erwarten haben und auch in der Zukunft. Als Sie vorgelesen haben, was also Menschen, Kindern, Säuglingen, Jugendlichen, Erwachsenen in diesen Einrichtungen passiert ist, kam mir plötzlich der Gedanke Guantanamo. Weil ich einfach der Meinung bin, neben vielen anderen, auch wissenschaftlichen Beteiligten, dass es dabei um Folter ging. Das waren Foltermaßnahmen, die an den Kindern und an den Jugendlichen ausgeübt wurden. Und die zeitliche Einschränkung von 1949 hier in den alten Bundesländern bis 1975, das wissen wir alle, dass das utopisch ist. Man hat das begründet mit der Einführung des Opferentschädigungsgesetzes. Aber nachweislich haben wir immer noch aktuelle Fälle von Menschenrechtsverletzungen, von Verletzungen der Persönlichkeitsrechte hier auf dem Tisch. Und da wünschte ich mir bei Ihrem Bericht, dass ein Anschlussbericht erfolgt mit einer sogenannten Evaluation, aus der hervorgeht, welche Maßnahmen, und das ist der Fokus von außen, müssen getroffen werden, damit das, was immer noch geschieht, nicht mehr geschieht und dass das, was geschehen ist, auch so nicht mehr geschehen kann. Nur dann macht für mich eine wissenschaftliche Aufarbeitung auch Sinn.
Frau Niklasbeck, erstmal vielen Dank für Ihre kritischen Anmerkungen. Ich möchte jetzt Herrn Professor Fangerau bitten, darauf zu reagieren.
Ja, Frau Niklasbeck spricht uns als diejenigen, die den Bericht verfasst haben, aus der Seele. Wir haben Gespräche geführt mit Betroffenen, wir hatten ein Zeitzeugenportal, wir haben mit den Anlauf- und Beratungsstellen sprechen können, die, Entschuldigung, dass ich das jetzt noch als Parenthese einschiebe, unserer Meinung nach hervorragende Arbeit geleistet haben, mit sehr hohem persönlichen Einsatz. Und die haben uns die Geschichten, die Sie gehört hatten, erzählt. Und es kommt immer wieder auf, dass die damaligen Kinder, die heute erwachsen sind, große Angst davor haben, jetzt alt zu werden und wieder in eine Institution gehen zu müssen. Und diese Angst nähert sich, glaube ich, aus den Quellen, die Frau Niklasbeck genannt hat. Dass einfach eine große Sorge davor da ist, dass aufgrund von Bedingungen und Mangel, der sich fortschreibt oder der neu eintritt, das, was wir für die Vergangenheit geschildert haben, sich in anderer Form in die Zukunft hineinträgt. Und da kann ich auch Frau Niklasbeck eigentlich nur beipflichten. Es wäre schön, wenn es auch eine Evaluation der Gegenwart gibt. Was wir machen können mit der historischen Aufarbeitung, ist ja genau dafür zu sorgen, dass das Thema nicht im blinden Fleck verschwindet und dass die Geschichten von Betroffenen und die gesamte Geschichte weitergetragen wird, um auch für die Gegenwart den Druck zu erzeugen, dass man weiter hinguckt, was in Einrichtungen passiert. Die Zeit, die jetzt ansteht, das ist nicht mehr, also das ist unsere Aufgabe, da zu schieben, aber aufgrund der historischen Kompetenz können wir das immer nur aus der historischen Perspektive tun. Und deshalb aus der historischen Perspektive vollste Unterstützung für das, was Frau Niklasbeck gesagt hat. Das ist jetzt meine persönliche Einschätzung und ich weiß, dass viele Kolleginnen und Kollegen die teilen.
Möchten Sie das noch unterstreichen, Herr Professor Laudin?
Das ist natürlich immer das Wunschziel von Wissenschaft, wenn ihre Ergebnisse auch zukunftsrelevant sind. Ich will das aber trotzdem mal ganz wenig relativieren. Ich glaube, die Angst, die hier geäußert wurde, die ist verständlich, aber sie muss in verschiedene Ebenen unterscheiden. Wir haben in den Einrichtungen, die wir untersucht haben, bis in die 70er, 80er Jahre Zustände, die wir uns eigentlich nicht vorstellen können. Also in Dobbertin gab es die ersten Renovierungen in den 70er Jahren. Bis dorthin gab es Häuser, die hatten nur undichte Dächer. Es gab kein Heizungssystem, es gab keine Hebevorrichtung, womit man behinderte Menschen in die Badewanne heben konnte. Also man musste die Kohle aus einem Heizhaus holen. Es mussten alles die Menschen, die dort lebten, machen. Und mussten sie mit einem Wagen im Winter 500 Meter weit führen, um ein nächstes Haus zu kommen. Das heißt, dort waren reale Zustände, die tatsächlich heute nicht mehr bestehen. Das relativiert das nur in gewisser Weise, weil selbstverständlich ist es heute, gibt es andere Probleme. Aber diese große, ja, wie soll man sagen, diese lange Nachkriegsgeschichte, die einfach für äußere Bedingungen gesorgt hat, die wir uns heute nicht mehr ausmalen können, das muss nicht die Sorge sein. Das ist der große Unterschied. Was wir heute haben, sind ganz andere Probleme. Uns fehlen Fachkräfte in vielen Pflegeeinrichtungen. Und das ist eben das, ist das Problem, was wir heute haben.
Nichtsdestotrotz, so war es ja im Bericht benannt, dass der Mangel an Personal eben auch diese Umstände begünstigt.
Genau, Martina Puschke schreibt, im Bericht ist zu lesen, wir haben das nicht besser gewusst. Was? Dass Essensentzug, Medikamentenmissbrauch und so weiter nicht richtig sind? Auch heute wird häufig gesagt, ohne mehr Personal können wir keinen guten Gewaltschutz leisten. Ja, mehr Personal ist wichtig, aber viele Strukturen wie Einzelzimmer, Privatsphäre, Mit- und Selbstbestimmung sind auch ohne mehr Personal möglich.
Sie darauf antworten? Also
ja, das ist ein Befund mit diesem Zitat, wir haben es nicht besser gewusst. Das ist eine Aussage, die wir genau kritisiert haben in dem Bericht. Ja. Unsere Wahrnehmung ist, dass all diese Aussagen, es war einfach so, man wusste es nicht besser, dass die nicht haltbar sind. Das fängt im ganz Großen an. Die Idee der Kinderrechte, die war 1949 schon mindestens 30 Jahre alt, wenn nicht sogar noch älter, wenn man mal ganz zurückguckt. Die Idee, dass man Menschen keine Gewalt antun darf, die stand im Strafgesetzbuch. Also das sind die ganz großen Kanonen, die ich jetzt raushole. Ja. Aber auch die Begleitung durch Angehörige, wenn sie da waren, die Kritik, die von Zeitgenossinnen und Zeitgenossen geübt wurde, all das verdeutlicht, dass es eben nicht normal war, Kinder einzusperren, zu schlagen und so weiter, sondern dass es auch in der Zeit ein Unrechtsbewusstsein gab. Und jetzt, Entschuldigung, dass ich das noch sage, wenn man die Geschichte mal querliest, dann deutet ja jeder Versuch des Verschweigens und Vertuschens schon auf ein Unrechtsbewusstsein hin. Und wir finden immer wieder Berichte, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Versuch machen, im Osten über Eingaben, im Westen durch eine Meldung Aufmerksamkeit zu machen. Und diese Mitarbeitenden oder auch Angehörigen, deren Stellungnahmen wurden weggewischt. Und das deutet auf ein Unrechtsbewusstsein hin. Oder in einer westlichen Einrichtung finden wir dann Aussagen von der Leitung, bitte nehmt doch für den Studentenunterricht nur noch Kinder, die keine Eltern mehr haben. Mhm. Weil eben die Sorge da war, dass da sich beschwert wird und eben man wusste, dass es nicht in Ordnung ist. Also da merken Sie, da werde ich jetzt wieder emotional, weil diese Aussage, die wollten wir einfach nach dem, was wir gesehen haben, konnten wir sie so auch nicht stehen lassen.
Ja, das kann ich sehr gut verstehen, auch dass Sie bei diesem Punkt emotional werden, denn natürlich, also es wurde in diesem Statement deutlich, natürlich weiß man das, wusste man auch in den 50er und 60er Jahren. Und Sie haben ja auch andere Beispiele von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dokumentiert. So, wir haben einen weiteren Beitrag und zwar von Ottmar Miles-Pauls. Sie sollten uns jetzt zugeschaltet sein. Ich hoffe, wir können Sie hören.
Und ich hoffe, Sie hören mich.
Super,
ja, wir hören Sie. Meine Frage ist, haben Sie auch irgendwie herausgefunden, was mit den Tätern geworden ist? Wurden diese belangt? Und das ist verbunden mit einem Gefühl, wobei ich entschuldigen muss, wenn ich falsch liege, weil ich hatte ab und zu mal einen Tonausfall. Ich spüre hier in dem Beitrag, auch in der Diskussion, sehr viel Täterentschuldigung, dass ausgeführt wurde, wie war die Situation und die Zwänge und dass die schlechten Bedingungen, das Geld. Die Opferidentifikation klang zwar an, aber ich frage mich, ist da nicht zu viel Entschuldigung dabei? Und ich möchte dort nochmal anknüpfen an Frau Niklas-Beck, die hat das sehr gut eigentlich die Bresche geschlagen, wenn wir das mit anderen Fällen von Menschenrechtsverletzungen, von Gewalttaten vergleichen, dann lohnt es sich hier schon nochmal hinzuschauen und zu gucken, was können wir jetzt für die Zukunft mitnehmen. Also bei mir bleibt so ein komisches Gefühl, es war hier sehr viel Täteridentifikation. Jeder kann verstehen, wie schlecht die Bedingungen waren. Ja? Aber machen wir das bei anderen historischen Geschichten, wo es massive Menschenrechtsverletzungen, Gewalt, Tötungen zum Teil gab, auch? Danke.
Ich glaube, Sie wollen direkt
anfangen. Ja, ich finde das super, dass Sie das ansprechen und total wichtig, weil wenn dieser Eindruck entstanden ist, dann war das nicht unsere Intention. Ich habe in dem Vortrag gesagt und glaube ich eben auch nochmal, dass die Bedingungen niemanden von persönlicher Schuld freisprechen und dass es eben am Ende des Tages Menschen waren, die diese Handlung begangen haben und dass wir Menschen finden, die diese Handlung, Gewalt gegen Kinder eben nicht ausgeübt haben. Das heißt, bei aller Entschuldigung durch Bedingungen wollten wir auch klar machen, dass es hier individuelle Schuld gibt. Also nur individuelle Schuld und eher so ein, die Gefahr immer wieder besteht, dass Verantwortung nicht übernommen wird, weil Schuld wegdiffundiert. Und dem wollten wir entgegenarbeiten. Diese persönliche Schuld, was ist mit den Täterinnen und Tätern passiert, in der Zeit, die wir untersucht haben, oft gar nichts. Manchmal kam es zu Versetzungen, aber dann eben in eine vergleichbare Einrichtung, in einem anderen Ort. Also Täterinnen und Täter haben weitergearbeitet. Was ein Randaspekt ist, der aber wirklich spannend ist für Westdeutschland, als Personen in Einrichtungen kommen, die im Sinne der Einrichtungshierarchie nichts zu verlieren haben, zum Beispiel Zivildienstleistende, da kommt eine Personengruppe, die sich ohne Konsequenzen beschweren kann. Und die prangert dann Schuld an. Es ändert sich was, eben durch Versetzungen, aber die verantwortlichen Personen werden nur in den seltensten Fällen zur Verantwortung gezogen. Carsten, möchtest du da noch was ergänzen zu?
Man muss unbedingt zwischen Erklärung und Entschuldigung unterscheiden. Niemand, der sich vergangen hat, niemand, der Kinder geschlagen hat, darf darauf zählen, dass man das entschuldigt. Da haben Sie hundertprozentig recht, da gibt es nichts hinzuzufügen. Aber wenn man in die Zukunft schaut, dann ist die Aufarbeitung von Schuld das eine, aber die Lehren aus der Vergangenheit ist etwas anderes. Und die Lehren aus der Vergangenheit, die müssen sich auf Erklärungen stützen. Und ich will mal ein Beispiel in Dobbertin. Gab es bis in die 80er Jahre für 600 Personen ein Telefon und ein Auto. Wenn dort jemand krank wurde und es war Winter und das Auto hatte kein Benzin, dann war das das Ende dessen, was man tun konnte. Das entschuldigt natürlich nichts, aber es soll nochmal deutlich machen, dass wenn wir Einrichtungen nicht finanziell und mit Fachkräften ausreichend ausstatten, dann liegt die Gefahr näher, dass sich sowas wiederholen kann. Und unabhängig davon müssen die Personen, die man kennt, die man handhabbar machen kann, rechtliche, dienstrechtliche und moralische Verantwortlichkeiten übernehmen. Und das wird von ihnen auch verlangt. Und ich glaube, es wird sogar in einem Ausmaß verlangt, dass diese Personengruppen ja faktisch unsichtbar sind, weil sie genau wissen, wenn sie mit dem, was sie damals verantwortet haben, in irgendeine Öffentlichkeit kommen, dass ihnen dort wenig Verständnis oder überhaupt kein Verständnis entgegengebracht werden wird. Das ist so.
Mhm. Dankeschön. Ja, danke für diesen Beitrag, Herr Miles-Pauls. Jetzt möchten wir über dieses Thema, was kann jetzt passieren, damit es nie wieder passiert? Wie können wir daran erinnern? Wie können wir die Erinnerung wach halten? Wie können wir sie lebendig halten, damit wir alle wach bleiben? Und bei den Zitaten gab es eine Aussage, ich hoffe, ich zitiere es jetzt richtig, Kindern und Jugendlichen soll nie wieder so ein Scheiß passieren. Das würde man in einem wissenschaftlichen Bericht so nicht ausdrücken, aber ähnlich haben sie es ja doch ausgedrückt. Es soll nie wieder passieren. Nur dann macht es Sinn, jetzt aufzuarbeiten, damit es gesehen wird und damit es in Zukunft nie wieder passiert. Herr Professor Laudin, Herr Professor Fangerau, was sind Ihre Ideen? Was muss passieren, damit es nie wieder so weit kommt?
Ja, das sind natürlich sehr anspruchsvolle Ziele, wo man alles versuchen muss, dass man die auch real erreichen kann. Von der Wissenschaft aus gesehen gibt es eigentlich einen naheliegenden Weg, den hatte ich vorhin kurz angesprochen. Die Erfahrungen müssen in die Ausbildung von Studierenden fließen. Das ist, glaube ich, das, was man aus der Wissenschaft heraus machen muss. Andere Politiker müssen das in der Öffentlichkeit und in der Gesetzgebung verarbeiten. Aber was wir machen müssen, wir müssen das, was wir dort erfahren haben, was wir nachgelesen haben, was wir durch Interviews in Erfahrung bringen konnten, das müssen wir in eine Form gießen, dass es in einen Ausbildungsgang führt, der Studierende sensibilisiert für diesen Beruf. Und das tun wir auch in gewisser Weise. Es ist aber nicht so einfach, wie man sich das vorstellen kann, weil es nämlich nicht damit getan ist, Dinge zu benennen und zu sagen, das darf man tun, das darf man nicht tun, das ist verboten, das ist erlaubt. Das ist gar nicht so sehr das Problem. Das Problem sind, dass die Strukturen, die Abläufe, der Alltag, die Ausbildungssituation, die Personalqualifikation, das sind alles kleine Hebel, mit denen man das Gesamtklima beeinflussen kann. Und da müssen eben viele Regelungen mit Fantasie und mit Engagement gefunden werden, dass das eben nie wieder vorkommt.
Herr Professor Fangerau, was sind Ihre Ideen, Erinnerungskultur, wie halten wir die Erinnerung wach?
Ja, mich lässt dieser letzte Wortbeitrag nicht los. Und ich glaube, da spricht auch so ein bisschen der Eindruck draus, hier gibt es jetzt eine Aufarbeitung über ein ganzes Land, bestehend aus zwei Teilen, also das Land aus zwei Teilen. Und da werden generelle Dinge geschildert, die holen aber Menschen vor Ort, die in Einrichtungen was erlebt haben, nur bedingt ab. Und deshalb glaube ich, dass eine Aufarbeitung sehr regional und lokal auch passieren muss. Und vor Ort sollten Einrichtungen, die heute noch existieren, vielleicht auch eben in einer anderen Rechtsnachfolge als damals, aber es sind eben lokal die Einrichtungen, sollten Einrichtungen lokal und regional mit Betroffenen, die dort sind, die Aufarbeitung betreiben. Es handelt sich hier um Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die lange Zeit überhaupt nicht sprechen konnten oder nicht gefragt wurden. In der Geschichte haben wir oft das Problem, dass so eine Geschichte geschrieben wird und die gilt dann. Mhm. Und andere Geschichten, eben auch diese Geschichte von Leid und Unrecht, hatte lange keinen Platz. Meine Sorge wäre, dass wenn Zeitzeuginnen und Zeitzeugen irgendwann nicht mehr sprechen können, nicht mehr da sind, dass so eine Geschichte, die keiner gerne hört, dann vielleicht auch verschwindet oder irgendwie ritualisiert wird und dann wird sie so pflichtschuldig abgearbeitet. Das darf nicht passieren. Und das verhindert man meines Erachtens nur durch lokale, regionale Formate. Mhm. Und das können eben, wie Herr Laudins für die Studierenden sagt, mit Pflegeschülerinnen und Schülern, mit Menschen, die vor Ort sind, die arbeiten, Veranstaltungen vor Ort, lokal mit Betroffenen sein und einfach nur erzählen. Erzählen, erzählen, erzählen. Das lokal, das wäre so eine Idee, die ich dazu hätte.
Ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass die Erfahrungen nicht vergessen werden dürfen, dass sie erzählt werden müssen, weitererzählt werden müssen. Und ich möchte Sie fragen, was sind Ihre Ideen? Wie kann das Ganze ja nicht nur am Leben gehalten werden, wach gehalten werden, sondern wie können viel mehr Menschen davon erfahren? Denn ein Satz, der mich in Ihrem Bericht besonders berührt hat, war der Satz, es war der Gesellschaft auch egal. Und damit betrifft es ja uns alle. Damit betrifft es meine Eltern, meine Großeltern, denen es damals offensichtlich ja auch egal war. Was kann passieren, damit einfach auch sehr viel mehr Menschen wissen, was passiert ist, mit der Idee, dass es nie wieder passiert?
Und dann gibt es konkrete Fragen, zum Beispiel, was kann bzw. sollte die Presse zur lokalen Erinnerungskultur beisteuern? Wie bewerten Sie die bisherige Berichterstattung, zum Beispiel zum Thema Medikamentenmissbrauch und das außerhalb der Fachmedien?
Mhm. Herr Fangerau?
Ja, die Presse als, man spricht hier immer von der vierten Gewalt, der Presse kommt da eine, dem Journalismus kommt da eine große Bedeutung zu. Und uns haben zum Beispiel Journalistinnen und Journalisten auch geholfen. Das Rechercheteam des Bayerischen Rundfunks beispielsweise hat eigene Rechercheergebnisse, als sie von uns erfahren haben, auch an uns weitergegeben, dass wir damit weiterarbeiten konnten. Das ist so eine Zusammenarbeit von Journalismus und Wissenschaft, die habe ich so vorher noch nicht erlebt, aber sowas würde man sich ja immer wieder wünschen. Und gerade lokal kann Journalismus für die Verbreitung sehr viel beitragen. Jetzt setzen Journalistinnen und Journalisten ihre Themen selbst. Und jetzt, da haben wir einfach gemerkt, jetzt ganz offen gesprochen, dass bestimmte Themen mehr Aufmerksamkeit bekommen haben aus unserem Aufarbeitungsfeld als andere. Und gerade die Frage von Arzneimittelmissbrauch und Arzneimittelstudien, die hat sehr viel Aufmerksamkeit erfahren, während andere Formen von Leid und Unrecht nicht so sehr im Fokus standen. Woran das liegt, ich bin kein Medienwissenschaftler, weiß ich nicht, aber offensichtlich ist der Nachrichtenwert bei den Arzneimittelstudien in den letzten Jahren höher gewesen als bei Leid- und Unrechtserfahrungen.
Prima. Neben mir hat Platz genommen Dr. Michael Häusler und daneben Klaus Dickneite. Ich möchte mit Ihnen beginnen, Herr Dickneite. Sie selbst sind betroffen von Leid und Unrecht als Kind oder Jugendlicher in einer Einrichtung und Sie sind Vorsitzender des überregionalen Fachbeirats der Stiftung Anerkennung und Hilfe. Ich würde gerne Ihre Perspektive auf die Veranstaltung hören. Was ist Ihnen wichtig?
Ja, zunächst mal herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe vorhin meiner Nachbarin gesagt, ich kann hier kaum noch ruhig sitzen, weil doch viele Themen angesprochen worden sind, die wir auch im Fachbereich als Fachberater thematisiert haben. Aber ich will auf einiges eingehen, was hier angesprochen ist, ganz kurz. Eine Antwort auf eine ganz zu Anfang gestellte Frage der Entschuldigung von Einrichtungen. Ich kann konkret sagen, dass es tatsächlich sowas gibt. Es gab eine Einrichtung, die alle noch erreichbaren Betroffenen eingeladen hat, und zwar nur zu dem Zweck, sich bei den Betroffenen zu entschuldigen oder um Entschuldigung zu bitten, wie es vorhin korrekterweise formuliert worden ist. Das war eine sehr beeindruckende Geschichte. Das hatte auch Nachwirkungen. Die Einrichtung hat auch Erinnerungskultur eingerichtet, sag ich jetzt mal, und pflegt Erinnerungskultur. Also von daher, sage ich mal, ist das für meine Begriffe zumindest durchaus ein beispielhaftes Verfahren und eine beispielhafte Einrichtung. Ich wünschte mir das, was bei vielen anderen Einrichtungen auch so ist. Da bin ich schon bei einem Thema, was wir als Fachbeirat auch den Errichtern ans Herz gelegt haben. Wir glauben, dass es ganz wichtig ist, das, was hier auch angesprochen worden ist, weiterzudenken und zu gucken, was muss jetzt noch passieren. Wir haben eine gute Analyse bekommen, was alles passiert ist, aber ich glaube, es ist jetzt wichtig zu gucken, erstens, wie halten wir wach, was passiert ist? Und da sind wir im Augenblick noch in den in Gesprächen. Es waren unterschiedliche Vorschläge. Wir als Fachbeirat sind inzwischen bei der Überlegung, nicht als Fachbeirat und auch nicht als Errichter zu entscheiden, wie das passieren soll. Sondern unsere Überlegung ist die, und die werden wir dann wahrscheinlich auch das nächste Mal noch intensiver beraten, wir würden gerne so etwas wie eine Klausurtagung machen, in der wir sowohl Mitwirkende der Errichter, Mitwirkende aus den Beratungsstellen, Betroffene, von denen ich übrigens heute viel mehr hätte mir als Teilnehmer gewünscht, die ihre Äußerungen gesagt hätten, und wir als Fachbeirat natürlich daran beteiligt, um dann gemeinsam zu überlegen, was wäre denn sinnvoll, um diese Ereignisse und diese historischen Geschehnisse wachzuhalten, und zwar nicht nur als Erinnerung, sondern gleichzeitig als Mahnung dafür, was entstehen daraus für euch jetzt für Verpflichtungen. Und da will ich einem Satz widersprechen, nämlich wo es darum hieß, die heutige Problematik ist eine andere. Ich glaube das nicht. Ich will Ihnen ein Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Ich traue mich nicht mal oder überlege mir sehr sorgsam, ob ich meiner Pflegeperson sage, dass sie unordentlich arbeitet, dass sie nicht sauber arbeitet, dass ich nicht zufrieden bin oder ähnliches mehr. Weil, was passiert mir denn? Unter Umständen werde ich aus diesem Pflegesystem ausgebotet. Die Pflegeeinrichtungen, also die Pflegeanbieter haben genug Nachfrage. Die sind nicht auf meine Bedarf angewiesen. Die haben genug Bedarfe. Also auch jetzt gibt es so etwas wie Angst bei Betroffenen. Ja. Es gibt auch jetzt noch Isolierungen und. Ich könnte das fortsetzen, will ich jetzt aber nicht.
Ich danke Ihnen für diesen Beitrag, Herr Dickneite. Und wir schalten Frau Isabel Steinhauser aus Nordrhein-Westfalen. Sie ist Vertreterin der Länder im Lenkungsausschuss der Stiftung Anerkennung und Hilfe. Wir haben jetzt in der Leitung Josef Rotkopf. Sie waren vorhin schon einmal in der Leitung, als wir über Erinnerungskultur sprechen wollten. Und jetzt freue ich mich, dass wir Sie hoffentlich hören können.
Hallo, genau, ich bin gehörlos, deswegen ich muss noch kurz warten, dass die Dolmetscherin das Mikrofon anschaut. Erst einmal herzlichen Dank, Herr Professor. Moment, ich muss noch mal kurz was einstellen. Erst einmal herzlichen Dank für Ihre Arbeit und es war wirklich alles wunderbar. Ich freue mich auch sehr. Ich bin selber Leitung bei einer Hilfsgruppe von Geschichte. Und jetzt sehe ich ihn her leider nicht mehr, weil seine Kamera... Oh. Bei mir ist das Bild leider total verschwommen, deswegen kann ich ihn leider nicht mehr sehen. Vielleicht kann meine Kollegin mir mal kurz helfen. Genau, meine Kollegin übernimmt kurz. Dankeschön.
Ich versuche mal, ob ich mehr sehen kann.
Ja.
Genau. Ja, da gerade nochmal, wie ist es mit dem Bild? Ich würde sagen, wir versuchen es jetzt einfach bitte einfach nochmal gebärden. Wir probieren es. Genau, also ich möchte mich eben genau bei den Professoren nochmal bedanken für ihre Arbeit und ich leite eben selbst eine Hilfsgruppe. Wir haben uns da schon auch mit Kindern auseinandergesetzt, die eine solche Erfahrung auch gemacht haben. Ich bin auch, wie gesagt, selbst gehörlos und auch in der Seelsorge aktiv. Ich begleite auch Menschen auf ihrem Weg, die solche Erfahrungen gemacht haben und bin da jetzt auch schon seit einigen Jahren mit aktiv, bin vom Hintergrund auch selber betroffen. Und von der Stiftung Anerkennung und Hilfe, da finde ich, das ist auch eine gute Sache, weil man natürlich auch dort natürlich nochmal mehr begleitet wird, weil man die Möglichkeit hat, auch einfach nochmal zu erzählen und aber auch zu erfahren, was da tatsächlich vielleicht auch alles passiert ist. Und ich glaube auch so als für die Betroffenen ist es auch nochmal ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also Sie hatten ja vorhin auch schon von diesen Strafen berichtet, ne? In der Kälte stehen, kein Essen bekommen. Das sind ja ganz, ganz schlimme Zustände auch gewesen. Und dass man zum Beispiel auch irgendwie nochmal in der Ecke knien musste. Und ich denke, da ist tatsächlich auch die Frage, wie man jetzt sicherstellen kann, dass es heute durch die Gespräche auch mit den Betroffenen wirklich diese Aufarbeitung auch stattfinden kann, dass man auch unterrichten kann, dass so eine Gewalt auch nie wieder passieren darf. Und dass es ja auch wirklich seelische Schäden auch nach sich ziehen kann. Mhm. Und genau, das ist so der Beitrag, den ich jetzt heute noch leisten wollte.
Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist Ihre Frage nochmal, was muss jetzt passieren, damit es nie wieder passiert? Letztlich die zentrale Frage ja auch des zweiten Teils unserer Veranstaltung. Wir haben ja schon einige Ideen, wie kann es genau auf regionaler Ebene ja angegangen werden, Herr Professor Fangerau? Gibt es da schon gute Beispiele, an denen sich andere vielleicht orientieren können?
Ja, zwei tolle Beispiele haben wir ja schon gehört. Einmal, was der Redner gerade macht, dass er selber mit Betroffenen arbeitet, Aufarbeitung, da steckt ja Arbeit drin. Mhm. Das andere hat die Dame, die die Einrichtung leitet, genannt, dass sie persönliche Geschichten von Bewohnerinnen und Bewohnern gesammelt, zusammengeschrieben und aufbewahrt hat. Und ganz konkret vor Ort wäre eine Möglichkeit, zum Beispiel in Zeitzeuginnen, Zeitzeugen, Cafés mit jetzt dort tätigem Personal ins Gespräch zu kommen. Das ist etwas sehr Niederschwelliges, aber etwas sehr Konkretes. Und das ist so eins der Beispiele. Und die Pointe dabei, regional und lokal, ist meines Erachtens, dass man dort eben am allerbesten weiß, wie man mit den jeweiligen Bewohnerinnen und Bewohnern, die Schlimmes erlebt haben, ins Gespräch kommen kann.
Ja, und ein wichtiger Punkt scheint zu sein, jetzt die Bewohnerinnen und Bewohner, die als Kinder und Jugendliche dieses Leid und Unrecht erfahren haben, jetzt zu Wort kommen zu lassen, damit es eben nicht verloren geht, weil im Zweifel ist jemand, der als 10-Jähriger in einer Einrichtung war in den 50er Jahren, heute 80. Und da geht es ja tatsächlich auch um Zeit und jetzt die Gelegenheit ja zu nutzen. Also es muss ja getan werden, das ist ganz klar.
Man darf die Betroffenen, das ist jetzt, glaube ich, wichtig, das noch zu sagen, natürlich auch nicht überfordern.
Ja, da haben Sie recht.
Und zwingen, Geschichten zu erzählen, die sie nicht erzählen wollen. Ich meine, das versteht sich von selbst, aber ich fand das wichtig, jetzt das nochmal zu sagen. Das heißt, so ein Format mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen funktioniert natürlich nur, wenn die Menschen auch selber sprechen möchten. Sonst braucht man andere Formate.
Ja, aber ich glaube, das gibt beides. Es gibt welche, die nicht sprechen möchten. Das haben wir auch erlebt. Aber es gibt eben doch noch sehr viel Sprachbedarf, sich ausdrücken, so Zuhörer zu haben. Mhm. Das gibt es durchaus. Das ist zum Beispiel auch ein Anteil, den wir in unserem Fachbeirat beraten, nämlich zu gucken, wie kann man über Seminare genau das machen, was Sie gerade gesagt haben, die Menschen zusammenzubringen, um miteinander darüber zu reden. Erstens, was habe ich erlebt, was ist gewesen, aber auch, wie soll es in Zukunft sein? Was können wir dazu beitragen oder was kann generell dazu beigetragen werden, dass es nicht wieder passiert, weder so noch anders passiert? Das ist das, was wir überlegen. Und wir überlegen auch, das nicht dem Zufall überlassen, sondern wir möchten gerne Wege finden und miteinander Wege erarbeiten. Ich nenne das jetzt mal so ein bisschen technokratisch, etwas zu institutionalisieren. Also beispielsweise mindestens einmal im Jahr eine Veranstaltung zu machen, die daran erinnert, wenn es was Größeres ist. Oder mindestens in den Einrichtungen in regelmäßigen Abständen. Oder in einem Land, ja, in den jeweiligen Größenordnungen etwas zu installieren, was eben nicht nur dem Zufall überlassen ist, sondern wo man ja, wie bei anderen Gedenkveranstaltungen, eben auch da ein Stück weiter denkt und auch in die Zukunft denkt.
Und einen Rahmen hat, auf den man sich dann verlassen kann, ja, den man dann füllen kann. Ja, danke schön. Wir möchten vor allen Dingen unsere Zuschauerinnen und Zuschauer zu Wort kommen lassen und so hat uns jetzt zugeschaltet Herr Frauendienst. Ich hoffe, der Name ist richtig und ich hoffe, wir hören Sie jetzt.
Ja, hallo, meine Damen und Herren. Erstmal ein Dank an der Professor Fangerer und an Herr Professor Laudin für die Mühe, die Sie sich gemacht haben mit Ihrem Team, mit der Studie. Ich kann mir vorstellen, dass das auch für Sie persönlich nicht immer einfach war. Alles, was Sie da gesehen, gelesen, gehört haben, muss man ja auch selber als Mensch und dem Team verarbeiten. Ich habe selber 20 Jahre in der Pflege gearbeitet, als Altenpfleger, bin ja auch im Management, aber mir ist aufgefallen, ich bin anerkannt als Opfer sexualisierter Gewalt und war in einer Einrichtung bei Wetterruhr bei Zollmerstein. Und später, 20, 25 Jahre später, habe ich feststellen müssen, dass manches sich wiederholte, was ich in meiner Kindheit eingeprägt hatte, nämlich das Essen, wenn man 60 Bewohner hat und man ist nur zu dritt, nachmittags, dass da wirklich es nur möglich war, Essen, teilweise Nahrung an die Bewohner weiterzugeben, in 30, 40 Sekunden zu geben, gar nicht anders mehr möglich war. Das habe ich zutiefst verurteilt, habe das auch an die Heimverwaltung und Spitze weitergegeben und habe mir gesagt, das ist nicht anders möglich und ich sollte ruhig sein, denn der Betriebsablauf müsste ja laufen. Aber wir haben es ja nicht mit Subjekten zu tun, wir haben es mit Menschen zu tun. Und wir sind Pflege, wir haben Pflege gemacht aus Berufung. Und Berufung heißt, man ist für die Menschen auch in diesem Berufssystem da. Ich finde, was auch gerade gesagt wurde, es liegt nicht nur am fehlenden Pflegepersonal. Politik muss jetzt endlich dazu kommen, es werden 500.000 Pflegekräfte gestern bei der Tag der Deutschen Pflege, es wird an Geld, an Manpower. Und die Bedingungen in den Heimen sind teilweise, nicht überall, aber teilweise katastrophal. Wenn wir nur daran denken, wir haben eine Pandemie, die uns anderthalb, zwei Jahre begleitet, Egoismen wurden hervorgehoben, die teilweise unerträglich waren. Gott sei Dank wird es jetzt ein bisschen besser, aber der nächste Winter kommt. Und viele Menschen, denen es sehr, sehr schlecht geht, die Energiekosten steigen, die Inflation liegt bei 4,1%. Viele bekommen Geld, 500, 600 Euro, und wissen nicht, wie sie sich in diesem Winter überhaupt durchbringen sollen, sei es von der Nahrung, sei es von der Heizung und so weiter und so fort. Der Staat darf diese Menschen, auch die Kirchen, nicht vergessen. Die wissen, die Forschung,
Herr das alles. Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Entschuldigung, ich unterbreche Sie sehr ungern, aber haben Sie eine konkrete Frage auch noch?
Konkrete Frage. Ja? Und zwar, meine konkrete Frage wäre, wie ist es oder war es möglich, dass wie zum Beispiel in meinem Fall Akten verschwinden, überhaupt nicht mehr vorkommen und ich in der Beweislastumkehr natürlich, das heißt, ich musste beweisen, dass es mich überhaupt gibt, dass meine Mutter mich geboren hat und diese Akten sind verschwunden. Spurlos, nicht mehr aufzufinden, keiner weiß was darum, keiner weiß, wie ich auf die Welt gekommen bin, richtig, diese Akten sind nicht mehr da. Und da muss vom Rechtssystem sich was ändern, da muss das Patientenrecht gestärkt werden. Meine Frage an die Professoren, wie sehen Sie für die Zukunft, dass eben, wenn sowas vorkommt, dass jemand behindert auf die Welt kommt, dass er dann, wenn er älter wird, das Recht hat, besser an seine Akten zu kommen und sie einzusehen?
Ja, das ist uns auch passiert, dass wir immer Probleme mit dem Aktenzugang hatten und dann oft auch Aktenfäden. Ich würde gerne, damit nicht der Eindruck entsteht, Herr Laudin und ich hätten das alles alleine erforscht, eine Kollegin mit einbeziehen, wenn die noch da ist. Wir sehen leider nicht, wer teilnimmt. Maike Rotzoll, die kennt sich mit Aktenzugängen und so auch sehr, sehr gut aus. Möchtest du vielleicht dazu was sagen, Maike, wenn du da bist? Sonst Maike Rotzoll.
Kann man mich hören?
Ja.
Ja, du hast es ja eben schon gesagt, dass es leider immer wieder so ist, dass einzelne Akten verschwunden sind, ohne dass man genau herausfinden kann, warum das so ist. Alle Historiker, die mit Krankenakten haben, kennen dieses Problem natürlich. Man spricht von dem natürlichen Aktenschwund. Das sind wahrscheinlich Zufälle, aber es kann natürlich auch nie ausgeschlossen werden, dass in einzelnen Fällen auch Absicht dahinter steckt. Das sind aber Dinge, die man, glaube ich, nur im Einzelfall dann versuchen kann, rauszufinden, ob man doch noch andere Überlieferungen in anderen Archiven vielleicht finden kann.
Jetzt haben wir die konkrete Frage, was kann in Zukunft besser gemacht werden? Wie können Menschen mit Beeinträchtigung besser Zugriff auf ihre eigenen Akten haben? Das war die Frage von Herrn Frauendienst.
Ja, also man muss erstens sehen, dass die Situation von Informationen ganz, ganz verschieden ist. Es gibt Einrichtungen, die haben sehr viele Akten, auch von der damaligen Zeit. Dann gibt es Einrichtungen, die haben wenig. Und dann gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder die Akten sind verschwunden. Ich kann nur mal noch das Kloster Dobbertin erwähnen. Da hat es einfach gebrannt. Und nach dem Brand waren die Akten weg, jedenfalls ein Teil der Akten. Oder sie sind eben schwer auffindbar. Und schwer auffindbar heißt, man muss recherchieren, wo die liegen. Und um diesen Vorgang zu erleichtern, hat zum Beispiel unser Institut, das Deutsche Institut für Heimatziehungsforschung, vor 3 Jahren, glaube ich, ein Forschungsprojekt durchgeführt. Das hieß direkt Aktenzugänge für ehemalige Heimkinder. Und da haben wir in ganz Ostdeutschland, also in der ehemaligen DDR, alle Archive ausfindig gemacht, in denen Akten sich noch befinden. Und das ist für die Betroffenen insofern eine Hilfe, dass sie überhaupt schauen können, ob ein bestimmtes Archiv, zum Beispiel das Archiv in der Stadt, in der sie geboren wurden, überhaupt noch Akten hat. Und dann kann man dort erstmal nachfragen und hat einen ersten Schritt gemacht, wo dann eventuell sich etwas ergibt. Und so etwas kann ich mir eben auch jetzt nochmal vorstellen, dass man eventuell überlegt, ein Forschungsprojekt auf den Weg zu bringen, wo das deutschlandweit passiert. Da könnten ja eventuell auch die Archivare mithelfen, die da jetzt schon Erfahrung mit gesammelt haben. Das ist sehr viel Arbeit, und aber letztlich in der Zeit der Technik ist das auch wieder ganz fruchtbar. Man kann das nämlich dann im Internet abrufen und findet dann gegebenenfalls tatsächlich schon mal einen ersten Schritt, in den man gehen, in die Richtung, wo man gehen könnte, ob man da eventuell Akten findet.
Ja, und die Digitalisierung kann uns da natürlich enorm helfen, weil so ein Brand, wie Sie ihn geschildert haben, würde ja dann nichts ausmachen im besten Fall. Ja, vielen Dank. Ja.
Noch ein ganz konkreter Hinweis in eine ähnliche Richtung. Das Landesarchiv Baden-Württemberg hat eine eigene Internetseite aufgesetzt mit kleinen Tipps für Betroffene, wie man dort forschen kann. Und wenn man diese beiden Seiten hat, die vom Deutschen Institut für Heimerziehung und die vom Landesarchiv Baden-Württemberg, dann kann man als betroffene Person mit leichten Hilfen schon relativ weit an die eigene Akte herankommen. Das ist jetzt nur ein konkreter Tipp noch.
Ja, aber vielen Dank.
Man muss halt wissen, liegen die Akten dort, wo man geboren wurde? Liegen die Akten dort, wo man in einem Heim war? Liegen die Akten eventuell dort, wo man jetzt wohnt, weil man irgendwie da schon mal Zugriff hatte? Liegen die Akten im Jugendamt oder im Gesundheitsamt? Das sind alles, sagen wir mal, viele, viele Möglichkeiten, die man als Mensch, der da mit Akten noch nie was zu tun hatte, gar nicht überblicken kann.
Okay, vielen Dank erstmal und vielen Dank für die Tipps. Ja. Wir haben jetzt in der Leitung Carola Schimanek. Sie war uns auch vorhin schon einmal zugeschaltet und wir freuen uns auf Ihre Frage, Ihren Beitrag, Frau Schimanek. Ah, Frau Schimanek, Sie haben Ihre Kamera nicht an, höre ich gerade. Jetzt, okay, jetzt müsste es klappen. Ja.
Ich kann leider die Hände nicht sehen. Bitte nochmal die Kamera anders einstellen. Ah,
genau. Frau Schimanek, die Dolmetscherin müsste Ihre Hände sehen, aber wie kann ich Ihnen das jetzt mitteilen?
Ich habe ihr gerade gedolmetscht, einen Moment. Mhm. Ja, jetzt kann ich sie besser sehen. Okay, genau. Gut. Also, genau, ich... ich denke noch, dieses Thema auch konkrete Veranstaltungen sind auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Und dass man da jetzt eben auch nochmal Gebärdensprache und auch Leichensprache, so wie heute, jetzt mit einbindet. Ich denke, das ist was in Zukunft auch selbstverständlich sein muss. Denn ich denke, nur wenn es solche Veranstaltungen auch gibt, die Kamera nochmal kurz korrigiert, Moment, so. Genau, ich denke, deswegen ist es jetzt auch für mich ja ein wichtiges Angebot, das ich auch wahrnehmen kann. Das heißt, dadurch, dass ich jetzt hier gebären kann und dass sich hier auch gehörlose Menschen beteiligen können, das zeigt ja auch nochmal, wie wichtig die Gebärdensprache ist und dass wir sie brauchen. Und deswegen möchte ich jetzt auch nochmal fragen, haben Sie denn da auch eine Idee, wie das jetzt in Zukunft auch nochmal selbstverständlicher werden kann, dass Gebärdensprache immer mehr unterrichtet wird, dass sie auch immer präsenter wird, dass sie auch immer mit, ja, allgemeiner einfach präsenter ist? Also das wäre jetzt für mich noch so eine Frage, weil bisher war das ja oft tatsächlich nicht der Fall. Und ja, vielleicht muss man auch über so eine Pflicht nachdenken, dass Gebärdensprache vielleicht auch dabei sein muss. Einfach mit dem Hintergrund, dass gesprochene Sprache und Gebärdensprache damit auf eine Ebene gebracht werden. Weil oft kommt ja auch das Argument, dass eine Verdolmetschung in Gebärdensprache auch teuer ist und dass dann auch viele Veranstalter sich scheuen, das zu machen. Und ich finde aber, das ist wirklich ein Menschenrecht. Und deswegen... Ja. Darf es da auch nicht an den Kosten scheitern, sondern jeder muss da teilnehmen können.
Ja, vielen Dank für den.
Das muss man auch benutzen können.
Vielen Dank für den Beitrag. Und natürlich sind Sie da als gehörlose Menschen in einer besonderen Situation gewesen. Sie hatten eine Sprache, die Sie nicht sprechen durften. Das ist ja aus heutiger Sicht unvorstellbar. Gleichzeitig sind sie jetzt immer noch in der Gesellschaft häufig in Situationen, wo, wenn keine Dolmetscherinnen vor Ort sind, sie immer noch mit hörenden Menschen nicht in Kommunikation treten können. Ich bin gar nicht sicher, ob Sie hier die richtigen Ansprechpartner sind. Ich gebe trotzdem mal die Frage in die Runde.
Ich könnte zumindest ein positives Beispiel bringen. Ich komme aus Hannover. Und in Hannover ist es inzwischen selbstverständlich, dass alle öffentlichen Veranstaltungen auch mit Gebärdensprache, also Gebärdensprache zur Verfügung gestellt wird.
Wissen Sie, ob das wirklich eine Verpflichtung ist oder wie ist es geregelt?
Das ist, also die Stadt selber hat sich dazu verpflichtet, die Behindertenbeauftragte, die wir haben, hat das damals mit uns als Organisationen und den Politikern durchgesetzt. Das ist eigentlich ein Selbstläufer inzwischen bei uns.
Ja.
Nein, aber das ist in der Wissenschaft ja auch ein ganz großes Thema. Eine Gesellschaft kann nur möglichst viele Menschen beachten und mit regieren lassen, wenn man eben alle einschließt, die das betrifft. Und insofern ist es eine Ermahnung, alles, was überhaupt wichtig ist, auch durch inklusive Sprachformen abzubilden. Und in den, soweit ich das weiß, wird das in den Hochschulen auch verstärkt wird dazu verstärkt motiviert. Am Ende ist es ja natürlich immer die Frage, ob die Studierenden das annehmen. Aber das wird bei uns wird es zum Beispiel angeboten.
Ja. Also das Problem ist ja, eigentlich gibt es ja eine gesetzliche Verpflichtung.
Genau.
Die ist ja gar nicht in Frage gestellt. Die Frage ist nur, erstens, halten sich alle dran? Und was passiert, wenn man sich nicht dran hält? Und leider ist es zu oft so, dass nichts passiert, wenn man sich nicht dran hält. Aber jeder könnte im Grunde Veranstaltungen boykottieren bzw. Etwas dagegen unternehmen, wenn für ihn nicht sichergestellt ist, wenn er Gebärdensprache braucht und die nicht angeboten wird, weil niemand darf wegen seiner Sprachbehinderung benachteiligt werden.
Das ist ein guter Punkt und das wäre ja gut, wenn wir eben alle mit im Boot sind, ob wir nun Gebärdensprache sprechen oder nicht,
Richtig.
Wenn wir uns dafür mit einsetzen. So, jetzt komme ich wieder zu Frau Niklas Beck, die ich vorhin, da habe ich verstanden, dass Sie noch viel mehr Fragen haben und ich habe Sie an der Stelle unterbrochen und ich freue mich, dass Sie wieder in der Leitung sind.
Ja, vielen Dank nochmal, dass ich nochmal zu Wort kommen darf. Ich möchte ganz gerne, bevor ich zu meinen konkreten Ausführungen komme, zu Herrn Dicknalte nochmal etwas sagen. Herr Dicknalte, es wäre sicherlich wünschenswert, wenn mehr Betroffene an dieser Veranstaltung teilnehmen könnten. Aber wir wissen alle, auch aus der Studie von Herrn Professor Fangerau, es gibt viele Analphabeten, es gibt Menschen, die finanziell nicht in der Lage sind, einen PC zu haben oder sich gar mit der Technik auskennen. Das ist diesen Umständen geschuldet, dass eben nicht mehr Beteiligung ist. Wir haben jetzt gehört, wie die Situation ist. Wir haben gerade darüber referiert, dass es eben wichtig ist, eben auch Dolmetscher bei Veranstaltungen zuzulassen für die Gehörlosen. Aber ich möchte zu der aktuellen Situation noch mal etwas sagen. Und das habe ich 2018 schon im Landtag ausgeführt und auch später 2019 noch mal auf der Einladung der Kommission für Menschenrechte im Bundestag. Wir haben derzeit keine in Gebärdensprache ausgebildeten Pflegekräfte. Die gibt es nicht. Wir haben für die taubblinden Menschen keine ausgebildeten Pflegekräfte, die in Lormen, das ist die Klopfsprache, ausgebildet sind. Da muss sich zwingend neben dem Pflegepersonalmangel auch etwas ändern. Das heißt, auch da müssen Einrichtungen, Schulen, Universitäten und so weiter dazu übergehen, diese Ausbildungsrichtungen anzubieten. Das ist zwingend notwendig, weil das ist die Gestaltung unserer aller Zukunft. Ja, nicht nur die der betroffenen Menschen, gehörlose Menschen wird es vielleicht immer geben. Es wird auch taubblinde Menschen immer geben. Und wenn ich mir vorstelle, und das können Sie ganz kurz mal verinnerlichen, ich bin taub und blind und ein Mensch, den ich nicht kenne, mit dem ich nicht kommunizieren kann, der fasst mich an und möchte dann, gerade wenn ich vielleicht traumatische Erlebnisse habe, mich waschen oder was auch immer. Ja. Es bedarf wirklich politischer Entscheidungen, dass wir da in dieser Beziehung weiterkommen. Ich habe 2018 den Pflegefonds für die betroffenen Menschen angeregt. Aus dem heraus, denn das Geld wird so oder so ausgegeben in unserem System, dass dort eben Pflegeleistungen vorgehalten werden, damit sie nicht wieder in Einrichtungen müssen. Auch da hat die Politik bis heute, und wir haben 2021, keine großen Fortschritte gemacht. Deswegen bin ich auch so sehr erpicht darauf, dass sich zwingend aus diesem wissenschaftlichen Aufarbeitungsbericht von Herrn Professor Fangerer und seiner Crew Resultate ergeben. Die Stiftung Anerkennung und Hilfe hat bei der Ländervereinbarung...
Entschuldigung, Frau Beck, dass ich unterbreche. Ich glaube, an den Resultaten sind wir alle interessiert. Und ich danke Ihnen, dass Sie das nochmal so deutlich unterstreichen. Haben Sie noch eine konkrete Frage an die beiden Wissenschaftler?
Ja, habe ich.
Gerne.
Herr Professor Fangerau, Sie sind mir als wirklich aufrichtiger und ehrlicher Mensch bekannt. Und ich stelle Ihnen jetzt eine sehr persönliche, fernab der Wissenschaft eine Frage. Wie viel Hoffnung haben Sie, dass das, was Sie jetzt erarbeitet haben, all diese Kenntnisse, die erlangt worden sind, in diesem Bereich, dass es wirklich von der Politik aufgenommen und umgesetzt wird?
Ich fange mal ganz nah bei mir an. Also die Einrichtungen, die sich beteiligt haben, das ist nicht Politik, ich weiß, aber vielleicht muss man da anfangen. Die Einrichtungen, die sich beteiligt haben an unserer Studie, die haben im Nachgang nachgefragt, sie sind mit uns in Kontakt geblieben, haben uns gebeten, auch unsere Studienergebnisse zu berichten. Und hier habe ich den Eindruck, dass das ankommt und tatsächlich auch in Einrichtungen dazu führt, dass eigenes Handeln, Verhalten reflektiert wird. Inwieweit das auf der großen politischen Ebene verfangen kann, das vermag ich nicht wirklich zu sagen. Das ist eine Frage, wie gut es uns gelingt, das Thema selbst als Aufarbeitungsthema in der Gesellschaft zu verankern.
Ja, herzlichen Dank. Das wäre fast schon ein gutes Schlusswort geworden. Vielen Dank für diese wunderbare Frage, Frau Niklas Beck.